Schönen guten Morgen, Jasmin Voss hier. Ihr hört jetzt das Interview mit dem weltweit bekannten Klimaforscher Mojib Latif, das ich vor kurzem aufgezeichnet habe. Er ist seit diesem Semester Gastprofessor an der Wuppertaler Uni und reist dafür immer kurz vorher aus Norddeutschland an. Wir haben uns gefreut, dass dieser Klimapromi bei uns im großen Interview ist.
Ja, wir sind hier im Hotel. Man hört es wahrscheinlich, es hört sich ein bisschen anders an als sonst bei uns in diesen Interviews. Einfach auch von der Atmosphäre her, weil Sie haben viel zu tun. Ne? Sie sind auch direkt auf die nächste Einladung, wartet direkt. Also wenn Sie hier sind, dann ist auch immer viel los für Sie.
Genau, dann ist viel los. Ich darf heute auch noch den Herrn Middleton Scheidt treffen, der ja hier in der Gegend sehr bekannt ist.
Genau.
Und morgen habe ich dann die Vorlesung an der Uni und da freue ich mich eben auch drauf.
Sie sind ja angekommen mit der Bahn. Ist das Ihr typisches Reisemittel, die Bahn?
Ja, normalerweise schon. Wenn es dann aber zu weit ist, dann kann ich die Bahn nicht mehr nehmen, weil ich einfach nicht die Zeit habe. Also ich muss offen bekennen, wenn ich in München zu tun habe, dann von Norddeutschland nach München, dann nehme ich dann doch das Flugzeug, weil es geht dann doch schneller.
Damit sind wir eigentlich schon beim Thema. Wir sprechen aber gleich weiter hier im Elbertalk. Diesmal ist er aufgezeichnet. Wenn ihr das hört, dann haben wir schon geredet hier bei Radio Wuppertal. Ich spreche mit Professor Latif. Sie haben gerade gesagt, Sie sind mit der Bahn gekommen und ich hatte so rausgehört, Sie achten auch drauf, möglichst viel mit der Bahn zu fahren.
Ja, das mache ich schon, weil für mich ist das irgendwie kein Verzicht, zum Beispiel nicht mit dem Auto zu fahren. Mein Hauptwohnsitz ist ja in Hamburg und da benutze ich praktisch nie das Auto, weil es ist einfach ein Gewinn, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Man ist in der Regel auch pünktlicher, schneller und vor allen Dingen auch entspannter. Man muss keinen Parkplatz suchen, man steht nicht im Stau, man muss sich nicht über irgendwas ärgern. Mhm. Und insofern glaube ich, ist es etwas, was viel mehr Menschen auch ausprobieren sollten, sofern sie denn dazu in der Lage sind. Also ich verstehe das schon, wenn man im ländlichen Raum lebt und es praktisch keine Bahn gibt oder nur einmal am Tag oder so, ist ja schwierig. Aber wenn man die Möglichkeit hat, sollte man das auf jeden Fall machen. Und es ist, wie gesagt, weniger Stress, für mich jedenfalls, und man schont auch ein bisschen die Umwelt.
Ja, das wäre meine Frage gewesen. Bringt es denn auch tatsächlich was, wenn man so als Einzelner jetzt mal sagt, komm, ich nehme nicht das Auto und fahre mal mit der Bahn in die Stadt? Hat das überhaupt so einen Impact auf die Umwelt?
Naja, jeder hat natürlich Einfluss auf die Umwelt und wir dürfen nicht vergessen, wir sind ja 80 Millionen Menschen in Deutschland und wenn jeder etwas tut, dann macht es schon in der Summe etwas aus. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir pro Kopf sehr viel Treibhausgase ausstoßen, wie CO2 zum Beispiel, so irgendwo bei 10 Tonnen ungefähr pro Jahr, jeder von uns und jede von uns. Und in Indien sind es nur 2. Und wer gibt uns eigentlich das Recht, so viel mehr CO2 als Person auszustoßen wie jemand in einem Entwicklungsland? Und ich finde, es ist eben auch eine Frage der Gerechtigkeit, um die es hier geht.
Aber kann man denn jetzt irgendwie von allen erwarten, dass wir jetzt leben wie in einem Entwicklungsland? Also ist das was Sie vielleicht aus Ihrer wissenschaftlichen Perspektive her schon von Leuten erwarten, sich da zurückzunehmen?
Naja, zurückzunehmen schon, aber natürlich kann das Motto ja nicht lauten, zurück zur Steinzeit, ne? Sondern wir müssen die Dinge, die wir tun, wie zum Beispiel das Fliegen, das wird man nicht verhindern können, die Leute wollen fliegen, sollen auch fliegen und das muss man dann eben so weniger umweltschädlich wie möglich machen. Die Lösungen sind ja da, das ist ja nicht so, dass es nicht ginge, ist nur im Moment viel zu teuer. Aber ich glaube, daran müssen wir auch arbeiten, muss die Politik arbeiten, dass eben tatsächlich dann auch klimaneutrales Fliegen irgendwann erschwinglich wird. Und dann tun die Leute das natürlich auch. Und insofern glaube ich, muss man einfach sehen, dass man Technologie weiterentwickelt, dass man sich selbst aber auch ein bisschen zurücknimmt. Wir machen so unheimlich viele Dinge, die sind, glaube ich, ohne Sinn und Verstand. Und wenn man mal darüber nachdenkt, dann müssen die gar nicht sein. Ne? Und wenn wir mal ein Beispiel nehmen, ich meine, das rettet natürlich das Klima nicht, aber dieses Tempolimit, ich meine, warum haben wir kein Tempolimit? Ne? Es würde schon etwas bringen im Hinblick auf den CO2-Ausstoß. Und es erschließt sich mir nicht, warum es das nicht gibt, obwohl es eigentlich nur Vorteile hätte, weniger Staus, mehr Verkehrssicherheit, man schützt die Umwelt, also und das ist ja nicht Verzicht. Also ich empfinde die Dinge, die ich tue, nicht als Verzicht, sondern als Gewinn. Und ich glaube, wir müssen diese Diskussion ein bisschen umdrehen, weg von der Verzichtsdebatte hin zu der Debatte, was gewinnen wir eigentlich?
Ja, wir gewinnen was für die Umwelt oder fürs Klima, aber das ist ja immer so weit weg.
Das stimmt schon, das ist weit weg und unser Gehirn ist nicht dafür gebaut, etwas zu tun, wo die Belohnung dann weit weg ist, sondern wir wollen hier und jetzt die Belohnung haben. Ne? Und das ist eben der Trick. Das muss die Politik eben hinbekommen. Und wenn man es mal konkret macht, man hätte doch erst das Klimageld einführen können, dann kriegen die Leute schon mal was und dann hätte man zum Beispiel sowas wie das Heizungsgesetz oder so nachschieben können. Also die Leute müssen das Gefühl haben, dass sie nicht nur belastet werden, sondern dass sie auch profitieren. Und ich glaube, in dem Moment, wo sie profitieren, wo Klimaschutz Spaß bringt, und da gibt es viele Beispiele für, dann machen die Leute auch mit.
Haben Sie noch so ein konkretes Beispiel, wo bringt Ihnen Klimaschutz Spaß?
Ja, also mir bringt Klimaschutz Spaß beim Fahrradfahren beispielsweise. Ne?
Ja, Sie sind wahrscheinlich noch nicht durch Wuppertal gefahren. In Hamburg ist es ein bisschen flacher. Hier haben wir die Berge. Und ich fahre aber auch Fahrrad jeden Tag zur Arbeit. Aber zurück ist schlimm, weil da muss ich bergauf. Und dann ächze ich immer. Aber ja, das ist so ein Beispiel. Wir haben auch schöne Fahrradwege hier in Wuppertal.
Ja, das ist ja auch toll. Man kann ja auch mit dem Elektrofahrrad fahren. Also Hauptsache, man bewegt sich auch. Das ist immer gut für den Körper. Und wenn man das Elektrofahrrad dann eben auch mit erneuerbarem Strom auflädt, umso besser.
So führt das eine zum anderen.
Genau, so führt das eine zum anderen. Und wie sagt man so schön, Kleinvieh macht auch Mist.
Herr Latif, Sie befassen sich schon seit den 70er Jahren mit dem Klima. Da haben Sie Meteorologie studiert. War damals der Klimawandel auch schon ein Thema?
Naja, in der Wissenschaft war schon Thema, das Klimaproblem oder überhaupt der Einfluss des Menschen auf das Klima ist schon sehr, sehr lange bekannt, weit über 100 Jahre. Als ich promoviert habe, war das Thema natürlich schon auf der Agenda, auch in der Politik übrigens wurde das schon diskutiert. Schon da hat man gesagt, möchte die Erderwärmung also begrenzen, aber es ist bisher nur beim Wunsch geblieben. Wenn man sich die Realität anguckt, wenn man sich die Zahlen anguckt, dann geht leider alles noch in die falsche Richtung.
Ja, Sie haben das letztens erst im Interview, ich glaube beim Spiegel gesagt, dass es ja eigentlich schon 5 nach 12 ist. Ist das nicht auch irgendwie, ist das nicht, mir fehlt das Wort gerade, aber ja, doof, wenn man sieht, dass man seit den 70er Jahren für so ein Thema kämpft und das auch in die Öffentlichkeit bringt und es passiert zu wenig?
Ja, natürlich ist es schon in gewisser Weise frustrierend, das muss man schon so deutlich sagen, aber es hat keinen Grund aufzuhören. Ja, also bestimmte Dinge, die dauern einfach und es handelt sich ja hier um eine völlig neue Herausforderung, der sich die Menschheit gegenüber sieht. So etwas hat es noch gar nicht gegeben. Die Welt muss gemeinsam handeln, ja, sonst wird es nichts mit der Klimarettung und wenn wir uns in der Welt umsehen, passiert ja genau das Gegenteil. Irgendwie driftet die Welt auseinander, es gibt immer mehr Konflikte, immer mehr Nationalismus, ja, und das sind natürlich die denkbar schlechtesten Voraussetzungen für globalen Klimaschutz.
Mhm. Aber wenn Sie jetzt von einer neuen Herausforderung sprechen, dann meinen Sie das trotzdem so, weil Sie ja gerade gesagt haben, es ist schon seit den 70ern bekannt, aber trotzdem so weltgeschichtlich gesehen ist das was Neues, so gemeint?
Genau, weltgeschichtlich ist das was Neues. Und wir müssen jetzt zusehen, dass wir, ich bin natürlich auch nicht derjenige, der weiß, wie es geht, aber dass wir die internationale Kooperation wieder stärken. Ja. Und ich sage das auch ganz deutlich, die Wahlentscheidung sollte auch davon abhängen. Man sollte nicht kurzfristig einfach mal Protest wählen und dann irgendwelche extremistischen Parteien wählen, bloß weil einem bestimmte Dinge nicht schmecken. Wenn die an die Macht kommen, dann wird es überhaupt keinen Umweltschutz mehr geben und dann werden wir richtig rückwärts marschieren, werden unsere Freiheit auch verlieren, unseren Wohlstand und am Ende auch die Demokratie.
Hm. Machen Sie sich Sorgen, wenn Sie so reden? Das ist ja alarmierend.
Ja, ich mache mir schon Sorgen. Das hat natürlich auch damit zu tun, mit den Zuschriften, die ich bekomme, mit den E-Mails, die ich bekomme, die von Hass erfüllt sind, die zum Teil rassistisch sind. Und ich merke einfach, dass da etwas in der Gesellschaft brodelt, dass es eine gewisse Verrohung in der Gesellschaft gibt. Und ich glaube, dem müssen wir etwas entgegensetzen. Und ich wünschte mir auch von der Politik, beispielsweise von den etablierten Parteien, dass sie irgendwie ein bisschen freundlicher miteinander umgehen.
Jetzt haben Sie schon die Zuschriften, die Sie bekommen, angesprochen. Wird das denn schlimmer?
Ja, das wird schon schlimmer, das muss man sagen. Es hat natürlich verschiedene Gründe, warum es schlimmer wird. Mhm. Es hat natürlich damit zu tun, dass man immer mehr in der Öffentlichkeit ist, dass man prominenter ist. Und wenn man prominent ist, zieht man natürlich so etwas an. Hat auch mit den sozialen Netzwerken zu tun. Ja, es gibt ja irgendwie inzwischen nicht nur eine Realität, die eigentliche Realität. Es gibt ja offensichtlich viele Realitäten inzwischen. Und viele Menschen leben in ihrer eigenen Realität.
In ihrer Bubble, ne?
Genau, ja. In ihrer Bubble und entkoppeln sich irgendwie von der eigentlichen, richtigen Welt. Ne? Mhm. Und das darf nicht sein.
Sie heben das immer auf so eine sehr sachliche Ebene, aber trifft Sie das auch, wenn Sie so Zuschriften bekommen, wo Hass und Hetze verbreitet wird? Und ja, ich kenne das ja, wir kriegen ja auch so Zuschriften, wo man manchmal denkt, nee, du hast das einfach nicht verstanden.
Na, es trifft mich schon in gewisser Weise, aber nicht in einer Art und Weise, dass ich sage, okay, ich höre jetzt auf, ne? Sondern ja. Man muss sich einfach diesen Dingen stellen. Ich antworte natürlich nicht, also auf solche E-Mails, aber wenn ich das Gefühl habe, das ist eine E-Mail, die Leute haben es nur nicht verstanden, dann antworte ich schon und versuche das zu erklären und dann sehe ich ja ziemlich schnell, ob die Leute wirklich bereit waren, etwas zu lernen oder ob sie nur mich beleidigen wollen. Man muss damit umgehen, aber ich nehme es dann am Ende nicht mit nach Hause, weil sonst wird man ja verrückt werden, muss man ganz ehrlich sagen.
Das ist so, sie haben ja auch schon lange Übung damit,
ja,
quasi.
Ja, genau, ich habe,
ne,
lange Übung damit.
Das ist dickes Fell gewachsen,
genau,
oder so.
Genau, ist, glaube ich, auch so ein bisschen wie so ein Arzt-Patient-Verhältnis. Ne? Ich meine, der hört, also ein Arzt oder eine Ärztin hört ja wahrscheinlich auch alles Mögliche, aber das darf man nicht zu sehr an sich herankommen lassen.
Sie sind Gastprofessor jetzt in Wuppertal geworden. Warum haben Sie sich für Wuppertal entschieden?
Ja, weil ich hier mit Technikern zu tun habe und wir brauchen ja die Technik letzten Endes, um die großen Umweltprobleme zu lösen. Ne? Mhm. Es kann ja nicht so sein, dass wir die Errungenschaften, die wir haben, jetzt wieder zurückschrauben, ne? Dass wir kein Auto mehr fahren, dass wir nicht mehr fliegen, ja, und bloß wir müssen neue Konzepte entwickeln, neue Technologien, das ist ja auch möglich. Ja. Natürlich, nichts, was wir tun, ist irgendwie unschädlich für die Umwelt. Es geht immer darum, irgendwie das kleinste Übel zu finden. Und wenn wir das Autofahren nehmen, die E-Mobilität hat natürlich auch Probleme, ja, gerade bei den Rohstoffen, die man dafür braucht. Aber es ist immer noch besser als ein Verbrenner. Ne? Und die Zukunft muss doch sein, dass wir ganz ohne Autos auskommen, dass wir also wirklich völlig neue Verkehrskonzepte entwickeln. Ich denke hier an die Schwebebahn, das ist doch schon mal was.
Die ist aber auch schon
Tolles.
100 Jahre alt.
Ja, die ist 100 Jahre. Ja, warum? Alte Sachen müssen ja nicht schlecht sein. Ne?
Dann können wir da auch gleich direkt dran anschließen. Es geht ja so ein bisschen darum, dass Sie ja auch fachfremd hier quasi unterrichten, nämlich die Techniker an der Uni. Und das ist auch gleich noch unser Thema hier. Wie schauen Sie denn so auf die, ja, kommende Generation der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen? Also was möchten Sie denen gerne mitgeben?
Na, ich möchte Ihnen auf jeden Fall mitgeben, dass wir einen Klimakollaps auf jeden Fall noch verhindern können und dass wir einfach gute Lösungen entwickeln müssen. Darum geht es letzten Endes. Es war ja in der Vergangenheit immer so, dass technologische Umbrüche sehr schnell passiert sind, wenn sie irgendwie den Menschen genutzt haben. Ne? Wenn die Menschen selbst das Gefühl hatten, ich profitiere davon.
Ja, das,
ne?
Thema hatten wir ja schon, genau. Dass man irgendwie eine Belohnung braucht.
Ja, eine Belohnung schon, aber nehmen wir noch mal so ein paar technologische Umbrüche, die es gegeben hat. Ne? Also der Umstieg vom Pferdewagen zum Automobil, ja, das ging rasend schnell innerhalb eines Jahrzehnts ungefähr. Warum? Es war einfach überlegen. Das Auto ist überlegen gegenüber dem Pferdewagen. Ne? Oder nehmen wir den Umstieg vom Festnetztelefon zum Mobil oder Smartphone. Ja? Auch das, da muss man niemanden zu zwingen. Diese Technologie ist einfach überlegen. Deswegen setzt sie sich durch. Und so muss es sein. Wir müssen Technologien entwickeln, die so attraktiv sind, dass man die Leute nicht dazu zwingen muss, sondern dass sie es von ganz alleine tun.
Mhm. Zum Beispiel ÖPNV oder so, da denke ich jetzt als erstes dran.
Genau.
Wenn der attraktiver ist.
Ja, wenn der attraktiver wäre, auch die Bahn, wenn sie pünktlich wäre, wenn sie nicht überfüllt ist, wenn sie sauber ist, wenn sie Internet hätte, das auch schnell ist, was ja in anderen Ländern durchaus möglich ist, das ist ja keine Raketentechnik. Und wenn sie auch in den ländlichen Raum fährt und nicht nur einmal am Tag, ich meine, da steigen die Leute von alleine um. Das ist einfach so. Und die Zukunft kann ja auch sein, dass es irgendwie so autonome Busse oder so etwas gibt. Es muss ja jetzt nicht immer so das traditionelle schienengebundene Fahrzeug sein, aber daran müssen wir noch arbeiten. Ja. Und ich versuche einfach den jungen Leuten Mut zu machen, neue Technologien, neue Konzepte zu entwickeln, einfach Fantasie walten zu lassen und auf neue Ideen zu kommen.
Mut ist da ein gutes Stichwort. Sie haben ja gerade gesagt, wir können den Klimakollaps noch verhindern, auch wenn Sie sagen, es ist schon 5:55. Aber es wird knapp, ne?
Also ja, es wird knapp. Wir sollten also die 2-Grad-Marke nicht überschreiten. Wir stehen heute bei ungefähr 1,2 Grad schon. Und bei 2 Grad wird es wirklich schon ungemütlich. Diese Zahlen beziehen sich auf die vorindustrielle Zeit. Das heißt also, so der Mittelwert über die Jahre 1850 bis 1900. Ja, und wenn man das als Referenz nimmt, dann sind wir heute schon ungefähr 1,2 Grad global wärmer. Ja, das klingt dann immer so wenig. 1,2 Grad. Was ist das denn? Ne? Aber das muss man einfach in Beziehung setzen zum Temperaturunterschied global zwischen einer Eiszeit und einer Warmzeit. Und das sind auch nur 4 oder 5 Grad. Ja? Das heißt, 1 Grad oder ein gutes Grad schon sehr, sehr viel. Und wir sehen es ja auch, was für Auswirkungen das hat. Starkregen, Hitzewellen, Temperaturen über 40 Grad. Selbst bei uns in Hamburg hat man letztes Jahr Temperaturen über 40 Grad. Das hätte man sich doch nie träumen lassen, dass so etwas kommt. Und das ist doch auch eine enorme Belastung für den menschlichen Körper. Und hohe Temperaturen sorgen eben auch für stärkere Unwetter. Auch das beobachten wir ja immer wieder.
Naja, wir hatten vor 2 Jahren in Wuppertal ein ganz schlimmes Hochwasser. Das ist noch vielen, vielen hier im Gedächtnis geblieben, weil das einfach erschreckend auch war zu sehen.
Das Klima, das Wetter, das ist unberechenbar, das ist chaotisch. Mal trifft es den einen, mal trifft es den anderen. Ja, das kann man eben nicht genau vorhersagen. Man weiß nur, es wird insgesamt zunehmen, aber wo es wen dann wirklich trifft, das kann man nicht vorhersehen. Ja, und
also es wird erstmal schlimmer, bevor wir diesen Klimakollaps abgewendet haben?
Genau.
Oder
ja, es wird schlimmer, weil wir können es ja nicht verhindern. A, ist das Klima Träge. Das heißt also, es dauert, das ist ja wie so ein Auto, wenn sie Vollgas gegeben haben und dann auf die Bremse treten, ist da bremse ich ja schon ziemlich lang und das Klima ist auch träge. Wir haben Vollgas gegeben, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Und wenn wir jetzt auf die Bremse treten, das heißt weniger CO2 ausstoßen, geht die Entwicklung trotzdem erstmal weiter. Ja? Mhm. Und dann gibt es ja noch diese, ja, wie wir sagen, sozioökonomische Trägheit. Das heißt, Sie können ja nicht von heute auf morgen die Weltwirtschaft irgendwie umdrehen, ne? Und weg von den fossilen Brennstoffen hin zu den Erneuerbaren. Auch das dauert ja Zeit. Ne?
Ja.
Und auch deswegen wird die Erwärmung natürlich weitergehen.
Der Elbertalk bei Radio Wuppertal mit Jasmin Voss.
Was halten Sie denn von den radikalen Klimaprotesten der letzten Generation?
Ja, nicht viel. Ich habe mit denen auch gesprochen, das wird auch Thema oder ein Thema in einer ARD-Dokumentation sein, die ab 30. November auch in der Mediathek zur Verfügung gestellt wird. Und ich glaube, es ist kontraproduktiv. Leute wenden sich ab, das Thema Klima, Klimaschutz wird irgendwie zu so einem Reizwort langsam. Ja? Und ich glaube, die tun der Klimabewegung einen Bärendienst, muss ich also wirklich ganz ehrlich sagen. Ich verstehe natürlich, warum die Menschen es tun, weil sie verzweifelt sind, weil eben sie auch die Zahlen sehen. Aber trotzdem, ich glaube, das ist ein völlig falscher Weg. Wir sollten versuchen, die Menschen mitzunehmen. Und wir können die Menschen tatsächlich auch nur mitnehmen, wenn wir sie nicht vor den Kopf stoßen.
Ja, ja, jetzt haben Sie schon gesagt, Sie können es auch zwischendurch verstehen. Und Sie sind sehr sachlich und auch anscheinend sehr ruhiger Typ, der auch immer auf so einer ruhigen Ebene halt kommuniziert. Aber hat man nicht auch manchmal das Gefühl, dass man einfach gerne schreien würde, dass man sagen würde, ey, jetzt hört doch mal zu oder jetzt mach doch mal?
Ja, natürlich. Aber ich finde, man muss immer doch relativ locker werden oder bleiben, weil sie kriegen Menschen nicht durch Panikmache, durch Angst machen, das funktioniert aber nicht. Das wollen die Menschen nicht, dann wenden die sich ab und tun gar nichts mehr. Ne? Sondern der Trick ist tatsächlich, den Menschen zu zeigen, dass sie profitieren. Das funktioniert ja auch. Also es gibt ja sehr viel Widerstände gegen Windkraft beispielsweise. Ja?
Ja.
Aber diese Widerstände gibt es nicht, wenn die Menschen profitieren, wenn die also von den Einnahmen profitieren. Ne? Der Bundeskanzler hat ja im Sommer eine Gemeinde hier in Nordrhein-Westfalen besucht. gesucht, die tatsächlich in Windenergie investiert hat. Und das ist so eine Vorzeigegemeinde. Da hat man die Steuern gesenkt, ja, also die Gewerbesteuer, ich glaube auch die Grundsteuer. Ich meine, so muss es doch funktionieren. Ja, man kann die Menschen doch nicht nur irgendwie belasten in dem Sinne, dass sie die Nachteile tragen, aber die Vorteile, ja, die nimmt da irgendjemand anders. Das funktioniert nicht. Und wenn die Menschen auch die Vorteile haben, ja, dann machen sie mit. Und ich kann nur sagen, ich habe mehrere Windparks eingeweiht, die Menschen haben gefeiert tagelang.
Jetzt haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, dass Sie ja auch jetzt schon eine Zeitspanne überblicken in Ihrer Karriere. Vielleicht als letzte Frage, was sehen Sie denn bisher als Ihren größten Erfolg?
Na, der größte Erfolg ist natürlich, dass das Thema Klimaschutz in der Bevölkerung angekommen ist. Ja, also keiner kann doch eigentlich mehr sagen, ich weiß nicht, worum es geht. Ja, auch die Politik weiß es ganz genau, ich kann denen auch nichts mehr beibringen. Wir wissen alles ganz genau. Ja, das heißt also, wir haben schon gut kommuniziert in dem Sinne, dass das Thema präsent ist, dass das Klimaproblem verstanden worden ist. Es ist, glaube ich, ein bisschen viel verlangt, von uns jetzt auch noch zu erwarten, dass wir jetzt sozusagen auch die Lösung noch präsentieren. Das muss eben, müssen ganz viele Expertinnen und Experten machen. Ne? Und deswegen bin ich auch hier.
Also Sie sagen, Sie haben alles gesagt, Sie wiederholen sich nur noch und jetzt müssen die anderen.
Nicht die anderen. Ich bin natürlich auch gerne bereit, meinen Beitrag hier zu leisten und auch neue Wege zu gehen in der Forschung. Tue ich ja auch in der Akademie der Wissenschaften, wo wir alle Fächer vertreten haben. Disziplinen aus den Kulturwissenschaften, aus den Geisteswissenschaften und natürlich auch aus den Naturwissenschaften. Und nur so kann es funktionieren.
Vielen Dank, Herr Professor Latif, dass Sie bei uns im Elbertalk waren und so ausführlich gesprochen haben über dieses aktuelle Thema.
Gern geschehen.
Elbertalk. Alle Gespräche könnt ihr euch nochmal anhören auf radiowuppertal.de.